Willkommen zum Podcast Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Wir sprechen hier mit Menschen, die im Schinkel leben, hier arbeiten oder die eine besondere Geschichte mit dem Stadtteil verbindet. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Schinkelstimmen. Mein Name ist Tom Herter. Ich arbeite als Quartiersmanager im Stadtteil Schinkel. Und ich bin heute wieder im Studio von OS Radio zusammen mit Marco Schmid. Marco, du arbeitest bei Elrond. Wir sind Nachbarn in der Tannenburgstraße. Wer oder was ist Elrond?
Ja, hi erstmal. Elrond ist eine Selbsthilfeeinrichtung für ehemals drogenabhängige Männer und Frauen. Und jeder, der süchtig ist, also drogensüchtig, alkoholsüchtig, der kann zu uns kommen. Ich war da Selbstbewohner und seit 2 Jahren jetzt Mitarbeiter.
Elrond, den Namen, den kenne ich bislang nur von Herr der Ringe. Da gibt es, glaube ich, irgendwie auch ein so ein Wesen. Was bedeutet dieser Name Elrond?
Elrond, einfach Haus des Friedens.
So. Haus des Friedens, ja. Das ist sozusagen die Übersetzung dafür. Ihr setzt euch im weitesten Sinne für Frieden ein. Du hast schon gesagt, eine Selbsthilfegruppe für Männer. Wer ist das? Wer wohnt bei euch? Wer arbeitet bei euch?
Also, wir sind alles ehemals Drogenabhängige. Wir sind süchtig. So, und die Bewohner sind halt süchtig, kommen aus den Entgiftungen oder aus dem Knast, also aus der Haft, und finden bei uns dann halt Hilfe. Wir unterstützen uns gegenseitig und ja, wir fahren Transporte, Entrümpelungen und Umzüge, finanzieren den Verein quasi damit. Ja, und man kann so lange bleiben, wie man will, und das ist halt wichtig. Zeit ist wichtig für einen Süchtigen.
Bei euch wird also ganz tatkräftig angepackt. Wie kommen die Leute zu euch? Wie erfahren die von euch?
Also wir dürfen ja generell keine Werbung machen. Wir dürfen aber schon Drogenberatungen anfahren oder Flyer versenden, Entgiftungsstationen, die wissen von uns, und Haftanstalten halt auch. So.
Ja, wir werden in der zweiten Hälfte des Gesprächs noch so ein bisschen darauf kommen, wie so der praktische Arbeitsalltag bei euch aussieht. Du arbeitest bei Elrond im Büro, da haben wir uns irgendwie kennengelernt, draußen vorm Haus bei euch, bei verschiedenen Veranstaltungen. Du hast selber aber auch als Bewohner oder als Bewohner bei Elrond dort angefangen sozusagen. Wie kam es dazu?
Also ich bin seit 22 Jahren drogenabhängig. Hab dann, ich weiß nicht, die 14. Entgiftung gemacht, und da hat dann ein Pfleger mir zu Elrond geraten. Da passe ich wohl hin, ich bin groß, ich bin stark, kräftig, so ich sollte wohl mir da mal ein paar Infos holen. Das habe ich getan, ich bin nach Elrond gekommen, ja, so ist das gekommen.
Und du hast mir erzählt, du bist 2018 zu Elrond gekommen, hast gesagt, du hast 22 Jahre, bist du süchtig gewesen. Wie hat das angefangen bei dir? Hast du so einen Moment, an den du dich zurückerinnerst, wo du das erste Mal Drogen konsumiert hast?
Ja, tatsächlich. Also ich komme ursprünglich aus dem Osten, und wir sind geflüchtet, um Anschluss zu finden, die falschen Freunde. Fing es mit Alkohol an, und ja, so stapelte sich das, bis irgendwann die Nadel da war quasi.
Von wo nach wo seid ihr geflüchtet? Also dann in den Westen geflüchtet, oder?
Ja, genau. Wir sind aus dem Landkreis Bitterfeld, komme ich gebürtig, und wir sind nach Gütersloh, also Reda-Wiedenbrück, meiner Oma.
Du hattest dann schon irgendwie viele krasse Erlebnisse, und dann war wahrscheinlich der Alkohol der erste Kontakt zu den Drogen, und ist es dann weitergegangen mit den Drogen?
Ja, Alkohol, ich habe übertrieben. War dann ständig besoffen, und das hat mir absolut gar nicht gefallen. Und irgendwann kam dann einer mit Cannabis, und wir haben dann einen geraucht, und ja, da war ich glücklich. So. Mhm. Und dabei bin ich halt geblieben. Ja.
Und du hast gesagt, du hast schon einige Entgiftungen hinter dir. Vermute ich mal, dass es dann auch nicht nur bei Cannabis geblieben ist, sondern auch noch zu weiteren Drogen kam.
Ja, ich war mit 15 das erste Mal im Club. Ecstasy, Speed, Kokain. So, das hat mir richtig gut gefallen. Mit 18 das erste Mal mit Heroin in Kontakt gekommen, nasal, also eine Nase gezogen und gekotzt. Da hatte ich auch die Schnauze voll von dem Zeug so. Und mit 21 habe ich dann das erste Mal eine Spritze gekriegt von jemandem, und ja, das war's dann.
Also auch schon sehr, sehr jung, am Anfang so deiner oder in deiner Teenager-Jugendzeit hat es angefangen, und dann ist der Weg ins weitere Leben beschwerlich, stelle ich mir vor.
Ja, da ist man in seiner eigenen Realität, ne? Und diese wieder zu verlassen ist unglaublich schwer. Das meint man, ne, dass er so einfach ist, ist es aber nicht. Irgendwann hast du halt Entzugssymptome und kommst da einfach nicht von weg. So.
Mhm. Und du hast ja wahrscheinlich vor Errond auch schon andere Versuche unternommen, also die Entgiftung gemacht, aber wahrscheinlich auch Therapieversuche. Das hat aber scheinbar alles nicht so funktioniert wie die Arbeit bei Errond. Was waren vorher so die Versuche, die Therapien und was war da anders?
Anders war einfach eine normale Therapie. Damals 2006 waren, glaube ich, eine Langzeittherapie 8,5 Monate. Ich war noch so frisch irgendwie, nach 4 Monaten habe ich da angefangen zu konsumieren. Haben wir Stoff mit reingebracht und zusammen konsumiert. Das ist dann irgendwann aufgefallen. Da war die erste Therapie schon futsch. Die zweite Therapie 2010, die war 6 Monate Langzeittherapie. Also alles viel zu kurz. Und eine Adaption habe ich danach gemacht. Die ging nochmal 5 Monate. Ja.
Was bedeutet Adaption?
Das ist eine Anschlussbehandlung nach einer Therapie. Wenn man eine Therapie erfolgreich beendet hat, hat man noch die Möglichkeit, eine Adaption zu machen. Wird dann mit Praktikum gestaltet und also du gehst dann raus wirklich arbeiten, was du in einer normalen Therapie nicht hast. Da arbeitest du da, weiß ich nicht, in einer Schreinerei oder in der Küche oder sowas. Und da hast du halt die Möglichkeit, im wirklichen Arbeitsleben Fuß zu fassen. Hat alles auch super funktioniert, bin mit einem zusammengezogen, der auch aus der Adaption war und nach 2 Wochen wieder rückfällig.
Jetzt hast du eben schon gesagt, also bei euch haben die Bewohner Zeit, 8,5 Wochen ist dann, hast du gesagt, ist eine Langzeittherapie, bei euch ist mehr Zeit. Wie lange sind die meisten Leute so bei euch als Bewohner?
Also wir geben immer so die Vorgabe, ist ja nur eine Vorgabe, die dürfen ja so lange bleiben, wie sie wollen, aber wir sagen, das erste Jahr ist die Pflicht und das zweite Jahr ist die Kür.
Okay. So. Du bist dann irgendwann zu Errond gekommen, wahrscheinlich gab es irgendwie eine Aufnahme, hast die Gruppe kennengelernt, hast die Arbeit kennengelernt. Wie war das am Anfang? Also du bist da eingezogen, ihr wohnt als WG in einem Haus zusammen. Wie ist der erste Kontakt gewesen?
Ja, also neu. Ne? Es war was Neues. Vor Neuem hat man immer Schiss. Und es war halt schwierig. Die Bewohner, die hatten alle schon zahlreiche Therapien hinter sich, der ein oder andere schon Maßregelvollzug, den konntest du so schnell nichts vormachen, sage ich mal. Ne? Und ich, ja, gerade mal eine Therapie irgendwie abgeschlossen. So, ich habe mich da irgendwie komisch gefühlt und hatte auch mehrfach Abbruchgedanken. Dennoch war da immer jemand da für einen, der einen aufgebaut hat und unterstützt hat. So.
Hast du jetzt auch noch Kontakt zu Leuten, die bei euch gewohnt haben, aber schon ausgezogen sind und irgendwie woanders in der Arbeitswelt Fuß gefasst haben?
Ja, also ich bin ja leidenschaftlicher Angler geworden, habe bei Errond meinen Angelschein gemacht und da habe ich halt Kontakt noch mit Leuten, wenn es natürlich warm ist, sind halt alles gut Wetterangler, treffen wir uns zum Angeln, grillen, ja.
Ja, und dann kriegt man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, wie danach, nach der Zeit bei Errond so die Biografien weiterverlaufen, oder?
Ja, man kriegt es halt generell mit. Wir machen ja auch, wir feiern Geburtstage, ne? Normalen Geburtstag und einmal den Clean-Geburtstag. Der Clean-Geburtstag ist natürlich weitaus wichtiger, weil der normale Geburtstag wird dir in die Wiege gelegt und der Clean-Geburtstag ist halt, ja, den verdienst du dir so. Und das wird halt immer nach einem Jahr gemacht und da werden dann halt auch ehemalige eingeladen. Ja, und da sieht man sich wieder und tauscht sich aus und ja.
Und gibt es dann auch Geschenke beim Clean-Geburtstag, wie bei einem normalen Geburtstag?
Da wird tatsächlich gesammelt. Es gibt vom Verein einen kleinen Bonus dann halt. Und ja, dann wird man beschenkt.
Ihr wohnt in der Tannenburgstraße bei der Geschäftsstelle. Ist ja quasi eine WG. Habt ihr noch mehr Standorte in Osnabrück?
Also wir hatten bis vor kurzem eine Außen-WG, da wir jetzt momentan aber nur 5 Bewohner sind, haben wir die gekündigt, weil es einfach finanziell nicht stemmbar ist. Dennoch haben wir quasi die Möglichkeit, wenn genug Bewohner da sind und die auch lange genug da sind, diesen Zwischenschritt zu machen, heißt eine Adaption, so eine Außenorientierung und die können dann da hinziehen und ja. Das ist wie so ein Zwischenschritt halt, ne? So, dann können die sich halt so ein bisschen fühlen. Kriege ich das hin, so alleine oder beziehungsweise mit einem anderen noch, anstatt bei Errond direkt halt im Haupthaus zu sein.
Ja, wie sieht bei Errond so ein typischer Lebens- und Arbeitsalltag aus? Also habt ihr morgens gemeinsames Frühstück, habt ihr gemeinsamen Arbeitsbeginn? Wie kann ich mir so einen Tag vorstellen bei euch?
Ja, die stehen schon ziemlich früh auf. Das muss ja ein Normaler auch machen, also in Anführungszeichen Normaler. Die haben 7 Uhr Treffen, die frühstücken dann bis 6:45, obwohl die meisten nicht frühstücken, die sitzen dann einfach nur da in der Gemeinschaft und ab 6:45 machen die quasi das Haus sauber. Und das 6 Tage die Woche, außer Sonntag und Feiertag. Jeder hat seinen Bereich, so, und ja, so halten sie quasi das Haus sauber.
Und dann geht's ab auf die Arbeit, oder?
Ja, um 8 Uhr ist Treffen. Also montags haben wir immer eine Arbeitsbesprechung, planen die Woche. Und um 9 Uhr sind wir dann halt beim Kunden.
Ja. Und dass ihr jeden Tag das Haus sauber macht, ist es dann auch jeden Tag so schmutzig, dass sauber gemacht werden muss? Oder dient das einfach irgendwie auch, um eine gewisse Tagesstruktur zu haben? Oder muss tatsächlich jeden Tag alles sauber gemacht werden?
Es muss tatsächlich jeden Tag alles sauber gemacht werden. Die sind ja jetzt momentan zu 5. Wir haben 3 Toiletten und die werden natürlich dann auch benutzt und sollten dann ja auch sauber gemacht werden. Ja. So, und es dient natürlich auch der Struktur.
Ja. Ist ja auch schön, wenn in so einer Männer-WG gewisse Ordnung da ist und die Leute sich wohlfühlen, wenn man da wohnt und arbeitet und lebt. Dann hilft das ja, wenn sauber gemacht wird, auf jeden Fall. Ja. Und ihr macht Entrümpelungen, Umzüge, Gartenarbeiten. Was sind so eure typischen Auftraggeber, die euch buchen als Unternehmen?
Ja, ein ganz normaler Mensch halt, ne? Also wir haben, klar haben wir auch Kunden, die jetzt nicht so gut betucht sind und das übers Amt machen, ne? Dass das Amt finanziert den Umzug dann quasi, eine Kostenübernahme. Aber generell sind es ganz normale Leute, die entweder es nicht mehr können oder es sich halt leisten können. So.
Das heißt aber, ihr habt überwiegend Privatkunden oder macht ihr auch so für Unternehmen irgendwie Umzüge oder ist es hauptsächlich so Privatwohnungen von A nach B transportieren?
Also es kommt schon vor, dass wir einen Anwalt vielleicht mal umziehen, also so eine Anwaltskanzlei, aber das ist halt nicht die Regel. Ja. Die Regel ist halt ein ganz normaler Otto, ein Normalverbraucher.
Und wenn ihr entrümpelt, also ich muss sagen, ich gucke mir immer sehr gerne so Flohmarkt-Dokus oder Entrümpel-Dokus an. Habt ihr dann auch so Fundstücke, die ihr schon mal mitnehmt und bei euch ins Haus packt, das, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird, aber was auch zu schade ist, wegzuschmeißen? Habt ihr da irgendwie so Gegenstände bei euch mitgenommen?
Also die ganzen Gegenstände bzw. Möbel aus unserem Haus, die sind alle gerümpelt, so nennen wir das halt, ne? Da ist nichts gekauft. Wir klären das immer mit den Kunden. Die Kunden fragen schon immer so, könnt ihr irgendwas gebrauchen? Tauschen die Bewohner das aus, wenn es dann halt besser ist, in Anführungszeichen. Aber die goldene Regel ist halt, wir schmeißen es alle weg. So, wir haben zwar ein Lager, aber das quillt quasi aus allen Nähten. Wir lagern auch für Kunden halt Möbel ein. Da sollte halt immer ein bisschen Platz sein. Und wir machen auch schon mal einen Flohmarkt. Also 2 Flohmärkte machen wir, glaube ich, im Jahr.
Macht ihr die dann bei euch in der Geschäftsstelle da im Haus, oder?
Nein, wir fahren zum Beispiel zu Halle Gartenlage so und stellen da halt einen Stand auf. Ja.
Ja. Und habt ihr schon mal irgendwie bei Entrümpelung irgendwelche alten Münzen oder Schätze gefunden, die ihr dann doch den Eigentümern wieder zurückgegeben habt? Oder
ja, tatsächlich.
Kuriositäten dabei?
Tatsächlich hatten wir mal eine Messi-Rümpelung, also da müsst ihr euch vorstellen, die Tür geht auf, der Müll ist bis zu den Schienbeinen, also bis zu den Knien ist der gestapelt worden. Im Badezimmer waren Windeln, ich glaube 1,80 Meter hoch, ne? Und je tiefer du runter bist, desto schwerer wurden die. Da hat der Kunde auch direkt gesagt, nein, die haben alles durchsucht, da ist nichts mehr. Der war weg und ein Kollege guckte 10 Minuten später, hat eine Schatulle gefunden und da war Gold drinne, Platin, alles Mögliche. Und der Kunde, der sah selber irgendwie drogenabhängig aus, ne? Das war seine Mutter. Und dem haben wir das tatsächlich gegeben. Also wir sind da auch ehrlich, wir gehen ehrlich mit den ganzen Sachen um, wir stecken uns nichts ein. Wir sagen auch immer den Bewohnern 3 wichtige Grundsätze: Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz. Und dementsprechend handeln wir auch.
Ja. Ich habe auf eurer Webseite auch noch 2 Regeln gefunden, die das Zusammenleben betreffen. Das erste ist keine Drogen, also einschließlich Alkohol, und keine Gewalt. Das sind so die 2 Marschrouten oder die beiden Regeln, die bei euch gelten. Wie ist das in der praktischen Umsetzung? Also ich kann mir vorstellen, jemand, der da zu euch kommt und lange konsumiert hat, für den ist ja wahrscheinlich erstmal das strikte Konsumverbot wahrscheinlich die größte Herausforderung, oder?
Ja gut, ich meine, die entgiften ja auch, ne? Und klar, da ist man noch so nah dran. Der steht aber unter Beobachtung. Das ist ein kleiner Raum in Anführungszeichen. Wir gehen auf die neuen Bewohner auch ein, führen Gespräche, versuchen die halt an unseren Alltag mit einzubinden. Und ja, wir schauen halt einfach, ne? Wie geht's dem gerade, fragen ihn so und es funktioniert halt.
Ja, ich habe mich am Anfang, also ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, mit einem Bewohner unterhalten, der war relativ jung, der war seit ein paar Wochen da und der sagte direkt, das, was mich hier so begeistert, auch im Vergleich zu anderen Therapien, die ich gemacht habe, ist das, wie du schon sagst, dass wir ein Auge aufeinander haben, dass Leute nach mir gucken, sich für mich interessieren und das auch rund um die Uhr. Ist das euer Erfolgsrezept?
Ja, unser Erfolgsrezept ist halt Zeit erstmal, wie ich vorhin schon sagte. Man hat so viel Zeit wie ja, man möchte und man hat halt keine Therapeuten jetzt irgendwie in dem Sinne da, sondern alles Ex-User und den kannst du mal nicht eben einen vom Pferd erzählen so. Ne? Wir haben das alle selbst durchgemacht, können da aus Erfahrungen sprechen und das macht's, glaube ich, auch aus so.
Ja, also ihr wisst alle, wovon ihr redet oder wovon die anderen reden, ja. Ich habe auch gesehen, dass ihr zweimal die Woche oder einmal in der Woche so eine Gruppenstunde habt. Werden dann da auch so die persönlichen Herausforderungen besprochen? Muss jetzt ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern oder sind das dann eher die Themen rund um das Wohnen oder das Arbeiten? Wie kann ich mir so eine Gruppenstunde vorstellen?
So generell ist es alles gruppenintern.
Ja, ne, das muss auf jeden Fall auch bleiben.
Genau, das, was in der Gruppe besprochen wird, bleibt auch in der Gruppe, ganz klar. Wir haben natürlich da auch Struktur drinne, heißt, wir haben eine, wie war die letzte Woche, und dann werden Themen besprochen, wenn jemand ein Thema hat, wenn jemand es nicht gut geht gerade, dann kann er das ansprechen, aber je nachdem, möchte er das oder noch nicht und da wird halt auch auf einen eingegangen. Ne?
Auch da ist die Zeit wahrscheinlich hilfreich.
Ja. Ja. Und Vertrauen. Vertrauen ist halt auch ganz wichtig. Ne? Wenn ich meinem Gegenüber nicht vertraue, erzähle ich dem auch nicht irgendwie meine schlimmste Erfahrung irgendwie so.
Ja. Ihr seid eine Gruppe Männer, da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere ist auch erstmal irgendwie, für ihn ist es eine neue Erfahrung, auch über seine eigenen Themen und Herausforderungen zu reden und dann in so einer Gruppe ist. Das braucht ja dann wahrscheinlich auch die Zeit, sich zu öffnen und das zu lernen.
Ja, du, viele, die zu uns kommen, haben echt schon einige Therapien hinter sich, die kennen das ganze Prozedere. Und sind halt auch froh, dass das was anderes ist als eine normale Therapie. Ne, das ist ja einfach nur, in Anführungszeichen nur, eine Wohngemeinschaft. Ne? Und wir wohnen und arbeiten zusammen.
Ich habe gesehen, dass ihr so eine Art Stufenmodell verfolgt und die Leute, die zu euch kommen, erstmal quasi so eine Probezeit bei euch haben. Wie lang ist die und wie hoch ist die Quote von Leuten, die danach auch noch da bei euch bleiben oder die dann auch wieder weg sind?
Also wir haben eine Probezeit von 2 Wochen. Das ist einmal für den Neuankömmling 2 Wochen, wo er sich entscheiden kann, bleibe ich, ist das was für mich oder ist es gar nichts für mich? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber auch die Bewohner können sagen, hey, der passt hier nicht rein, der zieht nicht am Strang oder wie auch immer. Und da entscheidet sich halt für die Bewohner, die aktuellen und den Bewerber, ob er bleibt oder nicht.
Ja.
Also kann erstmal schon ein bisschen Tuchfühlung machen, ne? So.
Ja. Und wertet ihr das irgendwie aus, wie hoch die Rückfallquote ist oder so die Erfolgsquote in Anführungszeichen? Also könnt ihr irgendwie nachvollziehen, bei wie vielen Leuten, auch wenn sie bei Irrund ausziehen, das Leben in einigermaßen geordneten Bahnen weiterläuft, ohne Konsum?
Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung halt sprechen. Und da ist tatsächlich die Rückfallquote nicht ganz so heftig wie bei anderen Therapien, die ich jetzt gemacht habe oder von anderen Leuten erfahren habe. Also bei uns ist es ungefähr, muss ich lügen, also 60%, 40% schaffen es so langfristig, aber wirklich langfristig gesehen. Wenn ich jetzt unseren Disponenten irgendwie ansprechen darf, der ist 20 Jahre jetzt davon weg, der ist 20 Jahre nüchtern. Oder unser Geschäftsführer, der ist auch eine lange Zeit nüchtern. Ich bin jetzt 6,5 Jahre nüchtern. Der Fahrer ist jetzt, geht aufs 8. Jahr zu. Aber es sind halt auch Leute, die sich gegen Elrond entscheiden. Die sagen, nee, das ist nichts für mich. Nach 6 Monaten, nach 10 Monaten, nach 1,5 Jahren Es gibt auch Leute, die schließen dann nach einem Jahr ab und sagen, hey, das reicht mir jetzt, ich komme klar. Und bei vielen hast du halt keinen Kontakt mehr. Also einige melden sich schon noch, ne, und haben halt diese Option Elrond, da ist immer jemand da und da ist immer jemand, der zuhört. Andere wiederum melden sich halt gar nicht mehr so.
Ja, aber die Beispiele, die du genannt hast, wo Leute dann über so viele Jahre clean sind und nicht mehr konsumieren, das ist ja schon auch, finde ich, spricht ja auch für Elrond und für dieses, dieses Modell.
Ja, ja,
absolut. Ihr seid im Stadtteil Schinkel. Ich bin Quartiersmanager von diesem schönen Stadtteil. Habt ihr Leute auch bei euch wohnen, die auch aus Osnabrück kommen oder kommt ihr alle von woanders her?
Also wir haben einen, der kommt aus Georgsmarienhütte, ja. Für den ist das auch echt schwierig.
Durch die Nähe?
Genau, durch die Nähe, verbrannte Erde, halte ich tatsächlich meiner Meinung nach auch für sehr schwierig. Ich habe mich ja auch damals entschieden, etwas weiter wegzugehen und das Ganze hinter mir zu lassen. Also da muss man echt schon mehr Stärke irgendwie haben,
um wenn man so das alte, gewohnte Umfeld zu verlassen, rauszukommen, alte Kontakte abzubrechen, die einem vielleicht auch nicht gut getan haben. So.
Genau, die Stärke musst du dann natürlich auch haben, ganz klar. Aber es ist halt einfacher für jemanden, der, weiß ich nicht, aus Oldenburg kommt oder aus Berlin oder ich weiß nicht woher alles, wo eine Zeit oder beziehungsweise, ja, wo viele Kilometer dazwischen liegen und nicht einfach mal sagen kann, hey, ich breche jetzt ab, ich fahre jetzt einen Kilometer weit und ja.
Ja, ihr habt letztes Jahr beim Stadtteilfest Schinkel tatkräftig mit angepackt beim Auf- und Abbauen. Habt ihr sonst auch Bezüge zum Stadtteil irgendwie? Seid ihr da irgendwie vernetzt? Habt ihr mit anderen sozialen Trägern Kontakt oder so? Gibt es trotzdem irgendwie einen Bezug, auch wenn alle Bewohner von euch von woanders kommen?
Ja, Bezug ist tatsächlich ja mittlerweile ein bisschen eingegrenzt. Da heißt, wir haben ja das erste Mal jetzt in Schinkel dann halt auch mitgeholfen. Wir engagieren uns für den Piesberglauf, also den Gipfelsturm. Da fahren wir mit unserem Transporter und fahren den Läufern die Klamotten halt hoch. So, ja, das ist so. Oder wir waren jetzt beim Paritätischen, das ist ja unser Dachverband. Und waren da in der Stadt und haben da so einen kleinen Flohmarkt angeboten und den Verein halt vorgestellt. So, aber das sind halt so die hauptsächlichen Faktoren, ne?
Ja. Der Schinkel hat den Slogan Viele Farben, eine Heimat, unser Schinkel. Wie nimmst du das vielleicht auch persönlich wahr, so das Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen, das Miteinander im Stadtteil? Ist das, merkt ihr das irgendwie auch, die Besonderheiten von dem Stadtteil bei euch so? Ihr wohnt da. Wie nimmst du das wahr?
Also als ich Bewohner war, das ist ja jetzt schon 2,5 Jahre her, in der Tannenburgstraße, war halt schon viel immer los, ne? Also nachts, ne? Das ist halt schwierig. Was ich so mitkriege, das ist weniger geworden. Ich glaube jetzt seit aktuell 1,5 Jahren, ein Jahr oder sowas, ist es weniger geworden. Es ist noch da, so, aber es ist tatsächlich weniger geworden. Ich weiß nicht, was sich da verändert hat. Die Nachbarn sind halt immer hellhörig und passen halt auf, ne, wenn irgendwie was ist. Letztens waren unsere Bewohner irgendwie in so einer Sache verwickelt gegenüber, hat so ein Typ seine Frau geschlagen. Da war ein Bewohner jetzt von uns kürzlich bei einer Zeugenaussage. Also ist schon ganz schön heftig. Mhm. Aber das hast du halt überall. So,
ja,
ne?
Ja. Ja. Ich lese auf eurer Webseite Elrond unterstützen. Also ihr finanziert euch über den Zweckbetrieb, über die Umzüge und Rümpelungen, die ihr macht. Ihr seid ein eigentragender Verein. Seid ihr auf Spenden angewiesen? Wie kann man euch unterstützen?
Also generell finanzieren wir, wie du schon gesagt hast, über den Zweckbetrieb. Wir dürfen natürlich keine großen Gewinne einfahren. Das ist mal ganz klar. Und wir sind natürlich immer ja erfreut, wenn wir eine Spende bekommen. So ganz klar.
Ja, also vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, wer dieses gute Projekt unterstützen möchte, findet auf der Webseite, die wir in den Shownotes verlinken, findet auf jeden Fall da Kontaktmöglichkeiten. Was würdest du sagen, hatte Elrond und die Zeit bei Elrond für dich, für dein Leben, für eine Bedeutung?
Ja, ich bin halt wahnsinnig dankbar, dass ich den Weg zu Elrond gefunden habe tatsächlich. Ich kann das nicht in Worten beschreiben. Das war wie Schicksal. Ja, Schicksal trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich war ja völligst am Ende. Ich habe meinen Lebensmut verloren und dank Elrond habe ich den wiedergefunden. Ne? Für mich geht es voll nach vorne. Meine Führerscheine gemacht bei Elrond. Ich habe jetzt eine Freundin seit 3 Jahren. Mit ihr bin ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres zusammengezogen. Halt stehe auch auf dem Mietvertrag. Ich habe damals einmal eine Wohnung gehabt. Ansonsten war ich immer betreut, also bei der Caritas oder bei einer substituierten Einrichtung. Ja, und jetzt schmecke ich halt am wahren Leben. Ne? Klar, es ist nicht immer das Gelbe vom Ei, so. Aber ich habe halt in der Zeit, die ich bei Elrond war, gelernt, damit umzugehen und auch drüber zu sprechen. Und mit meiner Freundin habe ich halt auch nicht nur eine Freundin, sondern auch eine beste Freundin gefunden. Und ja, wäre ich nicht nach Elrond gegangen, hätte ich das alles nicht. Und wer weiß, wo ich da jetzt wäre.
Durch Elrond hat sich dein Leben so richtig um 180 Grad umgedreht.
Ja, aber sowas von. Und da bin ich halt auch echt dankbar.
Und ich habe auch das Gefühl, dass du dadurch neuen Bewohnern bei euch oder Leute, die irgendwie was Ähnliches durchgemacht haben, erstmal ein Vorbild bist, so, also und zeigen kannst, du hast es geschafft und du hast viele Dinge geleistet, die, wo du vielleicht selber vorher nicht geahnt hättest, dass du das noch packen kannst und gerade dann durch eure praktische Arbeit auch Leute jeden Tag im Alltag sozusagen an die Hand nehmen kannst und sagen kannst, du kannst es auch packen, oder?
Ja, genau. Vor allen Dingen, ich habe ja selbst gezweifelt, ne? Wie gesagt, keinen Lebensmut. Ich habe gezweifelt an mir, dass ich es überhaupt noch packe. Und leibhaftig, ja, ich habe es gepackt. Es hört aber nicht auf. Also ein Süchtiger bleibt süchtig, wie auch ich süchtig bleibe. Ich kriege es ja bei, weiß ich nicht, ab und zu mal bei Schokolade oder so mit, dass ich kein Ende finde oder sowas. Oder ja, Kaffee trinke ich halt auch ziemlich viel, was halt auch alles Drogen sind, ne? Legale Drogen, so nenne ich das jetzt einfach mal ganz knallhart. Aber ich habe halt jemanden an meiner Seite, die immer so eine Bremse hat, die ich selber nicht habe als Süchtiger. Ja, also ein Süchtiger, so ich vergleiche das immer mit dem Autofahren, ein Süchtiger kann ich bremsen. Ja, das finde ich immer ein guter Vergleich.
Vielleicht zum Schluss noch, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst mal bei DSDS, wie kam es denn dazu?
Oh.
Du hast vor Dieter Bohlen gesungen, also.
Ja, also ich singe tatsächlich leidenschaftlich, was so ein bisschen untergegangen ist jetzt die Zeit, seitdem ich mit meiner Freundin halt zusammen bin, seit 3 Jahren. Der möchte ich nicht auf den Sack gehen, so. Aber bei Elrond hatte ich halt auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu trällern, so ja, wie ich das halt nenne. Das war damals mal, also damals, es war 2016, glaube ich, eine spontane Entscheidung, da mal in so einen Wagen zu gehen. Das war in Bielefeld damals, das erste Casting. Ja, und habe da ein bisschen was vorgestellt, habe da auch gerappt, Pop gesungen und Rock gesungen. Dann hatte ich das zweite Casting in Köln, MMC-Studios, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, da bin ich auch weitergekommen und dann durfte ich tatsächlich vor Dieter Bohlen singen und es war eine absolute Katastrophe.
Hat er dir auch so einen Klischeespruch gedrückt? Erinnerst du dich noch daran?
Also, ich bin stimmlich unsichtbar, hat er gesagt.
Stimmlich unsichtbar, das kann ich heute nicht bestätigen. Also du bist hier sehr souverän am Mikrofon. Und Marco, du bist nicht mehr lange bei Elrond. Also du hast gesagt, die Zeit geht bei dir zu Ende. Du bist gerade in der Orientierung, wie es für dich weitergeht. Und du bist ja sozusagen in deiner Person Paradebeispiel dafür, wie auch dann so eine Biografie, die mit Drogen intensiven Kontakt hatte, wie es weitergehen kann. Was ist dein Wunsch? Wie soll es für dich weitergehen?
Also für mich weitergehen, also ich tatsächlich, wenn ich ehrlich sein darf, ich möchte mich halt nicht kaputt machen. Kaputt machen heißt ja, schwer schleppen und eintönige Arbeit machen. Ich weiß für mich selber, dass ich dadurch unzufrieden werde. Also ich würde schon gerne einen Job machen, mit dem ich zufrieden bin, vielleicht mit Menschen arbeiten, denen helfen, denen halt auch was zurückgeben. So, das wäre schon tatsächlich interessant, ja.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei der Suche danach, dass du was findest, was dich zufrieden macht, auch weiterhin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allen Dingen auch der Arbeit für Elrond. Ich finde es fantastisch. Ich bin gerne bei euch hin und wieder mal zu Besuch oder ihr bei uns. Danke, dass du da warst.
Ja, bitteschön. Danke, dass ich hier sein darf.
Das war Schinkelstimmen, der Stadtteil-Podcast aus Osnabrück. Interview und Produktion Tom Hertha. Musik Björn Amadeus. Vielen Dank an OS Radio. Bis zum nächsten Mal.